Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer.
Das Leben schreibt ja bekanntlich die allerbesten Geschichten. Und genau so eine Geschichte, die erzählen wir Ihnen jetzt. Mitgebracht hat sie meine Kollegin Lena Fieler. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast schon mehrere Geschichten für Plus 1 gemacht. Und ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, die haben es besonders Geschichten angetan, in denen ziemlich tolle Frauen eine große Rolle spielen.
Auf jeden Fall. Darauf habe ich mich eingeschossen.
Und hier ist es also wieder definitiv genauso eine Frau. Interessanterweise bist du auf diese Frau gestoßen durch eine Zuhörerinnen-Mail, glaube ich, ne?
Genau, es ist die Geschichte von Birgit Schuckmann und sie ist selbst keine Plus-1-Hörerin, aber ihre Stieftochter Farina, die sich bei uns gemeldet hat.
Mhm.
Und Farina schreibt, dass Schucki eine willensstarke Läuferin ist, die sich mit ihrem Leben in der DDR nicht anfreunden konnte.
Okay. Also das ist Birgit Schuckmann, die aber von dir auch immer schon liebevoll Schucki genannt wird.
Genau, so hat sie sich auch direkt vorgestellt. Sie wird von allen so genannt und irgendwie mit der Zeit habe ich es dann übernommen. Also für mich ist sie jetzt Schucki, aber eigentlich heißt sie Birgit Schuckmann.
Mhm. Und wohnt in Berlin?
In Berlin-Köpenick, wo ich sie dann auch besucht habe. Und ich war an einem Vormittag da und kam dann so zu ihr ins Wohnzimmer rein und da stieg sie gerade vom Rennrad.
Okay.
Sie hat so ein Rennrad, das so fest montiert ist und da hat sie aber so ein Tablet drauf. Und da hat sie so ein Avatar, also sie fährt Rennen digital gegen andere.
Ich habe die auch gern provoziert. Ne? Also, was ja auch Schwachsinn ist in der Diktatur. Was will man damit erreichen? Gar nichts, außer dass man sich selber ein Bein stellt. Naja, und es hat auch Spaß gemacht, also für mich. Was ich auch nach wie vor nicht mag, ist, wenn du jetzt fragst mich was und ich muss genau die Antwort geben, die du jetzt dir vorstellst. Ne? So, dann spucke ich wie ein Automat die Antwort aus und dafür bin ich mir zu schade.
Also Schucki ist kein Spucki. Nee, sehr resolut klingt diese Dame, keine Frage.
Und man hat dieser schöne nordische, die nordische Mundart, die man schon so ein bisschen raushört. Aber eigentlich ist sie in Berlin geboren, 1960, als zweites von 4 Kindern. Ihre Eltern ziehen von Berlin nach Schwerin, weil ihr Vater dort die Leitung einer Tierklinik übernimmt. Diese Klinik ist dann am Anfang der Spielplatz der Kinder. Und Schucki soll zwar in den Kindergarten, fliegt da aber nach 2 Stunden wieder raus.
Echt? Wow. Yeah.
Scheinbar hatte sie keine Lust auf Mittagsschlaf. Die ging direkt retour.
Okay.
Und sie ist schon sehr früh ein sehr kompetitives Kind. Zu Hause muss sie in allem immer die Beste sein und misst sich ständig mit ihrer Schwester. Und die ist so 1,5 Jahre älter als sie, also genau das Competition-Alter. Ab 1967 geht Schucki in die Schule und der Schulweg, erzählt sie, den geht sie nicht, sondern den rennt sie immer. Und ihr Elternhaus, das ist dem DDR-Apparat eher kritisch gegenüber eingestellt.
Ich weiß nicht, ob ich das Wort benutzen kann, aber wir waren wirklich fast sowas wie eine Terrorzelle, wirklich. Also wir sind wirklich so groß geworden, dass wir am Mittagstisch, am Frühstückstisch diskutiert haben, wie man die Regierung stürzt. Wir hatten sogar ein westdeutsches Auto. Also wir waren im Grunde irgendwie in der falschen Seite auf Deutschland, so haben wir uns immer gefühlt.
Schon als Kind hat Schucki einen Freiarztdrang. Ihr Traumberuf ist Touristin.
Super.
Bis ihr jemand sagt, dass das kein Beruf ist.
Mhm.
Sie ist ehrgeizig und vorlaut und das sind Eigenschaften, mit der man in der DDR nicht so richtig vorankommt. Sie hat verschiedene Träume für ihr Leben. Einer davon, professionelle Läuferin zu werden. Doch dafür müsste sie sich eben mit der Partei gutstellen und dagegen sträubt sie sich. Und genau das wird zu einem zunehmenden Problem in ihrem Leben. Als Schucki als 13-Jährige bei den Kreismeisterschaften im Laufen Zweite wird, spricht ein Trainer sie an, ob sie nicht die Aufnahmeprüfung in der Sportschule machen will. Sie geht zum Test, aber ohne je in ihrem Leben überhaupt trainiert zu haben. Sie ist dann auch in allem grottig schlecht, eben bis auf das Laufen. Und sie wird zur Überraschung aller aber angenommen. Jetzt müsste sie nur noch ihre Eltern überzeugen, aber die sind ja eher kritisch eingestellt. Aber was die nicht wissen, ist, dass Schucki einen Plan hat.
Das Schlimmste war eigentlich, meine Eltern oder meinen Vater davon zu überzeugen, dass ich dahin will und dann halt ja das als Sprungbrett nehmen, um abzuhauen. Das habe ich damals gewusst, mit 13.
Du wusstest mit 13, dass das Laufen für dich das Sprungbrett ist?
Ja, mit 13. Das war
warum?
Ich bin so groß geworden. Das war wirklich so. Ich habe dieses System so verachtet in vielen Dingen, weil es lag mir selber auch nicht so, dieser ganze, immer dieses Melden und immer dieses Petzen und immer dieses alle zusammen.
Ja, also krass, mit 13 auch schon so geprägt zu sein, also ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert.
Auf jeden Fall, mit 13 hatte ich andere Ziele. Als Jugendliche will Schoki dann vor allen Dingen laufen, weil es für sie die Chance ist, das Land zu verlassen. Also mehr ein Mittel zum Zweck als wirklich eine Leidenschaft. Und in der Zeitung sieht sie eben immer wieder Bilder von Läuferinnen, die berühmt sind und für die DDR laufen. Diese Sportlerinnen heißen in der DDR Diplomaten im Trainingsanzug. Mhm. Und wenn die eine Medaille gewinnen, gewinnen sie das eben nicht für sich, sondern für die DDR. Schoki stellt sich vor, dass sie mal in West-Berlin beim Lauf gewinnen könnte und dann einfach da bleibt. Heute sagt sie, dass das eine naive Vorstellung war. Aber erstmal startet sie an der Sportschule als einzige Neue in der ganzen Klasse.
Da wurden ja alle gefragt, ja, Europameister und Jugend-Europameister. Und ich, oh mein Gott, ich bin Zweiter in der Kreismeisterschaft geworden. Und dann kam irgendwann die Reihe an mich. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nichts gewonnen, aber ich bin Naturtalent. Die lagen alle quer über der Bank und haben sich schlapp gelacht.
Super lustig. Die Schoki hat es aber wirklich schwer. Die ersten 2 Jahre sind die Hölle, sagt sie. Die anderen Kinder haben ja auch schon viel mehr trainiert und sie ist ja wirklich ohne Training in diese Klasse gekommen und das war extrem schwer. Sie ist am Anfang immer krank, hat immer irgendwelche Zerrungen und während sie noch Schwierigkeiten mit dem Pensum hat, ist eine ihrer Freundinnen schon ein bisschen weiter. Und Schoki beobachtet dann irgendwann, wie sie zur Seite genommen wird und dann so blaue Pillen bekommt. Turinambol heißen die und das ist ein Steroid, das in der DDR entwickelt wurde.
Die hat sich wirklich innerhalb von Tagen verändert. Also die wurde total arrogant, hat also schon gar nicht mehr mit mir geredet und hat immer extra trainiert und hat sich dann rasant verbessert und ist zu dem Wettkampf hin, ich weiß gar nicht, was sie für einen Platz gemacht hat, jedenfalls war sie sicher vorne und dann anschließend hat man sie verabschiedet. Also ganz brutal, also wie so ein Rennpferd und dann wird sie hinterher geschossen. Ne? Und ich war eigentlich immer froh, wenn ich mich so wegducken konnte.
Das finde ich ja jetzt aber ehrlich gesagt verblüffend, denn das ist ja doch auch attraktiv, so eine große Leistung zu bringen. Also irgendwie finde ich das irre, dass sie da selbst so standhaft bleibt.
Also wenn die Läuferin schon früher in den Fokus der Sportschulen kam, dann sind sie für einen Wettkampf dann hochtrainiert worden. Aber man muss sich ja vorstellen, dass der Körper so viel Druck ausgesetzt wird, dass sie danach wie verbrennen. Also danach werden sie wirklich wie halt so ein Rennpferd, das seinen Soll erfüllt hat, aussortiert.
Irre.
Und davor hat Schoki eben schon ganz früh Angst. Aber wie gesagt, sie ist, am Anfang war sie noch zu schlecht, um für Doping überhaupt in Frage zu kommen und läuft so ein bisschen unterm Radar. Das ändert sich aber in der 12. Klasse. Weil da war sie überraschenderweise in einem Trainingslager von ihrer Sportschule in Erfurt mitgenommen worden. Und da hat sie tatsächlich einfach Spaß am Laufen gehabt. Also während das vorher immer eher so Pflichterfüllung war in der Schule, ist sie dann auf einmal richtig gut geworden. Und jetzt packt sie der Ehrgeiz. Jetzt läuft sie eben nicht mehr nur als Mittel zum Zweck, sondern auch aus Leidenschaft und aus Lust am Wettkampf. Jetzt denkt man eigentlich, naja, jetzt könnte es weiter bergauf gehen, aber es kommt anders.
Das war im Mai, war ein wunderschöner Tag, so wie jetzt. Und ich hatte gerade richtig gut trainiert und habe mir so vorgenommen, oh ja, doch, ich könnte mich ja mal anstrengen und gut werden. Und dann kam der Trainer, hat mir einen Tag vorher gesagt, ja, wir müssten morgen reden. Und da habe ich gewusst, was er meinte. Und da habe ich gesagt, okay, dann ist das Ende morgen.
Tatsächlich bietet ihr der Trainer kein Doping an, sondern UM, nämlich unterstützende Mittel, wie es in der DDR hieß, weil in der DDR gab es offiziell ja kein Doping. Und Schokis gerade erst entdeckter Sportsgeist wird direkt auf die Probe gestellt, weil jetzt steht sie vor der Entscheidung, lasse ich mich dopen und kann weiter laufen oder schlage ich das Doping aus, ohne richtig zu wissen, wie es mit mir weitergeht. Und sie ahnte schon, dass das Ausschlagen des Dopings für sie das Ende bedeuten könnte.
Aber kann sie sich da wirklich selbst entscheiden? Also ist das überhaupt was, was sie selbst so bestimmen darf an dieser Stelle?
Gezwungen wurde ja niemand, also keiner wurde fixiert und gezwungen, dieses Mittel zu nehmen. Also man konnte sich schon dafür und dagegen entscheiden. Klar, aber es sind ja Kinder. Also ich weiß auch nicht, wie man da von einer freien Entscheidung sprechen konnte, aber Schoki kommt eben aus diesem sehr starken Elternhaus, das ihr eingetrichtert hat, dass man da nicht mitgeht. Und ich glaube, das hat ihr auch geholfen, dabei standfest zu bleiben. Eben dann aber mit der Konsequenz, eben nicht mehr laufen zu können und dann auch nicht in den Fokus der Trainer zu geraten. Weil ich stelle mir das eigentlich auch für junge Menschen toll vor, wenn ein Sportler, ein Sportlehrer, eine Autoritätsperson mir das zutraut.
Ja, es ist wie eine Auszeichnung, ne? Du bist jetzt weit genug, um UM zu bekommen.
Ja, und ihre Freundin hat sie sich ja auch so entwickelt, dann, dass sie dann älter war als die anderen besonders. Und Schoki hatte aber, was ich beeindruckend finde, eben diese Standfestigkeit zu sagen, das mache ich nicht mit. Und obwohl sie gerne weiterlaufen würde, ist sofort klar, Schuki entscheidet sich gegen das Doping. Das heißt eben auch gegen den Traum vom professionellen Laufen. Die Folgen ihrer Entscheidung kriegt sie sofort zu spüren.
Ich war unwahrscheinlich deprimiert und natürlich sauer. Und am nächsten Tag musste ich ja dann auch irgendwie wieder in die Schule. Ich durfte nicht mehr auf dem Sportplatz. Ich durfte nicht mehr in die Sporthalle. Und dann habe ich mir aber auch dann ein paar Tage später vorgenommen, ich mache es alleine.
Wow. Wie geht Schuki damit um?
Erstmal geht es ihr richtig dreckig. Aber sie lässt sich auch nicht unterkriegen. Denn ein paar Tage später liest sie in der Zeitung von einer Frau Grete Weitz aus Norwegen, die einen Marathon gelaufen ist. Und das will Schuki auch, die Langstrecke. Nach dem Abi fängt sie 1980 aber erstmal ohne großen Plan an, Sportwissenschaften in Leipzig zu studieren. Über das Marathonlaufen lernt sie dann aber einen Dozenten kennen. Durch ihn entdeckt sie das Fach Sportmethodik für sich, also wie man Menschen trainiert, damit sie besser werden. Das macht ihr richtig Spaß und so wird die Karriere in der Wissenschaft zu Schukis zweitem Traum. Aber schon bald gerät sie wieder in politische Situationen, in denen sie auch klein beigeben könnte, sich ducken könnte, einfach mal das sagen, was von ihr erwartet wird. Zum Beispiel im verpflichtenden Fach Marxismus und Leninismus. Als sie ihre Doktorarbeit anmelden will, wird sie gefragt, ob sie in die Partei eintreten wird. Und Schuki fragte dann noch ganz naiv, in welche Partei?
Und dann auf Wiedersehen. Da war in dem Moment meine wissenschaftliche Karriere, die ich wirklich gerne gemacht hätte, das hat mich schon interessiert, war vorbei. Und mein Professor hat mich so angeguckt, der war so enttäuscht, also der hat gewusst, was ich sagen würde wahrscheinlich, der kannte mich ja. Ne? Der war natürlich auch sauer. Natürlich war der auch in der Partei, alle in der waren in der Partei. Ne? Ich verstehe das auch. Ne? Ich meine, wenn die Leute was für die sogenannte Karriere machen wollen, aber das hört ja dann nicht auf. Du bist ja dann, du verkaufst ja deine Seele.
Oh Mann, ey, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so die Leute um Schuki herum wahrscheinlich auch wirklich am Verzweifeln waren, ne? Also, weil das ist ja schon so, ja, da verbaut sie sich dann ja schon doch auch ganz schön ihren Weg, ne?
Ja, es sind auch immer Leute, die eigentlich an sie glauben. Mhm. Also zuerst ihr Sportlehrer, der sie eigentlich gut findet und sie supporten möchte und dann auch noch der Doktorvater, der auch so den Kopf geschüttelt hat und war so, Schuki, kannst du nicht einmal kurz sagen, ja, klar. Aber sie hat eben Prinzipien. Mit Klar. Prinzipien hat man es schwer. Sie geht eben nicht den leichten Weg, sondern immer den, wie sagt man, den holprigen, den steinigen, ja.
Ziemlich eindrucksvoll.
Sie wird dann nach Sangerhausen versetzt, ohne vorher gefragt zu werden. Es ist ein Dorf im Vorharz und für jemanden, der aus der Stadt kommt, natürlich erstmal eine Umstellung. Und dort soll sie jetzt durch die Dörfer ziehen, um vielversprechenden Laufnachwuchs zu finden. Das ist erstmal eine langweilige Aufgabe für sie. Und die junge Schuki geht da mit ihrer Leidenschaft und ihrem Temperament erstmal ein bisschen ein. Das Einzige, was ihr in dieser Zeit Spaß macht, ist das Laufen. Übers Wochenende geht Schuki mit Freunden aus Berlin auf so Lauffreizeiten, macht Amateurläufe mit und sie fängt jetzt an, sich strukturierte Pläne zu schreiben, um sich wirklich zu verbessern. Vielleicht hätte sie es in Sangerhausen dann auch noch länger ausgehalten, wenn da nicht die Sache mit ihrer Freundin gewesen wäre.
Das musst du dir mal vorstellen. Da bin ich das allererste Mal in meinem Leben richtig vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, es wäre eine Freundin. Also ich habe ihr geholfen. Ihre Kinder, also umsonst, gebabysittet ständig. Ne? Und also wirklich ganz oft. Und der Dank war, dass sie mich bei der Stasi dann angezeigt hat.
Die Freundin schwärzt sie bei einem Parteisekretär an, der daraufhin Schukis Briefe abfängt und sie dann irgendwann anspricht. Und da sieht sie dann, diese Freundin hat sie wohl an diesen Sekretär verraten. Und damit bricht sie dann auch ihre Zeit in Sangerhausen ab und zieht nach Berlin. Dort läuft sie dann für die Mannschaft ihres neuen Arbeitgebers, der Betriebssportsgemeinschaft Bergmann-Borsig. Bei einem Lauf lernt Schuki dann sehr nette Schweden kennen, die sie unbedingt zu einem Marathon nach Stockholm einladen wollen. Alles bezahlt, Schuki hätte nur mitkommen müssen. Und sie weiß schon, dass sie dafür wahrscheinlich nicht die Erlaubnis vom Deutschen Turn- und Sportbund bekommen hätte, die sie bräuchte. Aber teils aus Provokation und vielleicht auch einfach, um es versucht zu haben, geht sie trotzdem hin und bittet offiziell um Erlaubnis. Das ist aber eine folgenreiche Entscheidung.
Ich habe tatsächlich mich mit den allerhöchsten Sportfunktionären auf DDR-Ebene unterhalten. Also unterhalten war das nicht. Also ich habe zugehört und die haben mir dann gesagt, ich darf nicht. Und das Ergebnis war, dass ich nirgendwo mal laufen durfte, auch nicht mehr in der DDR. Es war ein Hexenprozess.
Ihr ganzes Leben lang bekommt Schuki jetzt schon vom Staat vorgeschrieben, was sie zu tun oder eher zu lassen hat. Erst musste sie ihre professionelle Laufkarriere aufgeben, dann die Doktorarbeit in der Sportwissenschaft. Sie wird versetzt und jetzt darf sie nicht einmal mehr in der DDR Wettkämpfe laufen. Das heißt, komplettes Laufverbot für jemanden, der den Wettkampf liebt. Und das ist ihr tatsächlich zu viel.
Ja. Und da habe ich so gedacht, dass ich in diesem Land keine Perspektive habe, weder sportlich für mich auch nicht oder psychologisch oder sozial. Und dann habe ich gedacht, nee, das überlebe ich hier nicht, das kann ich nicht. Ich kann nicht warten, bis ich 60 bin, um aus diesem Laden rauszukommen. Das war wirklich so der Katalysator, muss ich sagen.
Jetzt denkt Chucky das erste Mal wirklich konkret über Flucht nach. Und sie lernt dann auch einen Mann kennen, der ihr sagt, dass er Kontakte hätte. Sie und ihr damaliger Freund planen dann, aber mit diesen Planungen kommt dann auch Chuckys Angst.
Naja, als ich dann in dem Moment, wo ich dann also auch mit den Fluchtplänen klar kam, da habe ich richtig Angst gehabt. Da hab ich richtig, war ich richtig paranoid. Absolut. Na, ich habe mich von jedem verfolgt gefühlt. Ich konnte nicht schlafen, ich habe Albträume gehabt, es war grauenhaft. Ich konnte es ja mit keinem kommunizieren.
Also du warst allein?
Ich war alleine und mit wem würde ich das sagen können?
Zwei qualvolle Jahre dauert es, bis der Fluchtplan im Frühjahr 1989 endlich steht. Chucky und ihr damaliger Freund haben einen Flug nach Ungarn gebucht, nämlich nach Budapest. Beim Sicherheitscheck wird Chucky komplett gefilzt, darauf war sie aber vorbereitet und wird dann auch durchgewunken. Und als Chucky ins Flugzeug steigt, kann sie es nicht glauben, dass sie es wirklich geschafft haben. In Budapest wird sie von Schleppern in ein Haus gebracht und von dort aus nach ein paar Tagen aufs Land. Dort bleiben sie wieder eine ganze Zeit lang.
Es wurde auch nicht gesagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt 3 Tage hier bleiben oder 2 Tage oder 3 Wochen oder 5 Jahre oder was. Und dann wird der abgeholt. Nee, wir wurden da abgeladen und dann ist der weggefahren. Und wir wussten nicht, was los war. Das ist so schlimm. Dann saß ich die ganze Nacht am Fenster, weiß ich noch, wir waren das einzige Haus. Und dann bin ich hinter dem Haus, ich meine, ich bin ja da schon vielleicht 2 Wochen nicht mehr gerannt oder so. Ich bin nicht mehr hin und wie so ein Tier, weißt du, eingesperrt, immer auf und ab gerannt. Ich habe mich nicht mal getraut, auf die Straße zu rennen.
Wahnsinn.
Irgendwann kommt dann zum Glück der Wagen und das ist so ein kleiner Lieferwagen, der die Fläche voll mit Plastiksäcken hat. Und zwar sind da Polohemden drin. Diese Schlepper sind nämlich eigentlich Spediteure aus Herne, die die Hemden von Rumänien aus nach Deutschland transportieren sollen. Dort sollen sie dann nämlich das Logo aufgenickt bekommen, damit es noch Made in Germany heißen darf.
Ah, raffiniert.
Mhm. Und zwischen diesen Hemden sollen Chucky und der Freund sich verstecken.
Und dann sagt er so, wir sollen da rein, aber wir dürfen nichts berühren. Und es hing voller Tüten und ich habe alles umgerissen. Es ging gar nicht anders. Und ich habe gedacht, okay, ihr wisst wahrscheinlich ersticken. Und dann sind wir da reingekrochen, es war alles dunkel und es war kalt und es war alles egal. Und ich lag da hinten so und ich weiß, ich bin absoluter Atheist und habe so gedacht, ich habe mir so vorgestellt, wie man das von oben sieht, weißt du, im Weltall, wie ich so ganz klein und völlig unbedeutend, wie so ein Molekül irgendwo lag, ganz alleine und habe gedacht, ich habe vielleicht sogar lieber Gott gedacht, lass es mich bitte, ne, lass es einfach durch.
Die Fahrt geht immer weiter und irgendwann verliert Chucky das Zeitgefühl. Aber irgendwann hält dann der Lieferwagen.
Und dann hieß es, klopfen, was war das richtige Zeichen? Das hatte ich bei mir eingebrannt. Und dann wir raus. Also ich wollte dann so mal so rausspringen, so mal so, ne, so ganz sportlich, so wie ich dachte, wie ich war. Bin dann richtig zusammengebrochen. Es war taghell. Also ich war nur schlapp. Und dann sage ich so, ich muss auf Klo. Völlig hochfahren. Also man hat ja dann die Bilder gesehen, wo die Leute gejubelt haben und die Erde geküsst haben und weiß ich wem gedacht. Gar nicht. Ich war einfach nur tot.
Sie landen in Österreich und zwar auf einem Klo in einer Raststätte. Da realisiert Chucky dann, dass sie es geschafft hat. Ein anderer Schlepper bringt sie und ihren Freund dann zu einem Kontakt in Bergisch Gladbach, wo Chucky und ihr Freund sich ausruhen können. Ein paar Tage später ziehen sie erst in ein Hotel und dann in eine Wohnung in Wuppertal. Beide haben 15.000 D-Mark Schulden bei den Schleppern und sie müssen jetzt versuchen, Geld zu verdienen. Chucky fängt an, professionell zu laufen. Das heißt, sie meldet sich bei Wettkämpfen an, um das Preisgeld zu gewinnen. Und das heißt, sie rennt die nächsten Jahre einfach durch. Jedes Wochenende ein Lauf. Die Beziehung zu ihrem Freund geht in die Brüche, also die Anfangszeit fällt ihr einfach sehr schwer.
Es hat auch keiner gewartet auf uns. Die Illusion hatte ich auch nicht, aber man wurde wirklich nicht besonders nett empfangen. Meine Vorstellung ging nur bis zu dem Moment, wo ich im Westen war, also weg aus dem Osten war. Also alles andere danach, diese ganze Bürokratie, dieses ganze Misstrauen, dieses ganze Nicht-Willkommen-Sein, das habe ich mir weder so oder so gar nicht vorgestellt.
Aber immerhin kann sie jetzt zum allerersten Mal in ihrem Leben ja wirklich professionell laufen. Also das müsste doch auch ein bisschen was aufwiegen, oder?
Ja, aber so einfach ist es nicht. Also ganz am Anfang war das ja das Laufen Mittel zum Zweck. Dann hat sie es aus Leidenschaft gemacht und durfte es nicht mehr. Aber jetzt ist sie ja wieder zu einer Art von Zwang geworden, weil jetzt ist sie wie so ein, ja, wie ein Rennpferd und muss halt irgendwie dieses Geld verdienen. Und dazu muss man ja auch sagen, dass die Preisgelder besonders für Frauen jetzt nicht so hoch waren. Und wenn du nicht Erste geworden bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du jetzt nicht so viel Geld bekommst. Und als Läuferin aus der DDR hat sie sich auch ständig irgendwelchen Vorurteilen konfrontiert gesehen. Also die Leute haben doch immer so gefragt, so, ah ja, und ihr hattet keine Bananen und so. Mhm. Also diese ganzen blöden Klischees. Mhm. Und als Läuferin hat sie ganz am Anfang auch Interviews über diese Flucht gegeben. Aber insgesamt fühlt sie sich dann nicht so willkommen, wie sie vielleicht am Anfang gedacht hatte.
Und wie ging es dann weiter? Also diese Ankunft sehr, sehr unglücklich, kann man total nachvollziehen. Hat dieses Laufen denn dann überhaupt noch eine Rolle in ihrem Leben gespielt danach?
Ja, sie läuft immer noch weiter und bei einem dieser Läufe lernt sie einen Australier kennen und von dem wird sie schwanger. Und sie läuft aber auch noch während der Schwangerschaft weiter, also bis in die höheren Trimester. Und das fand dann ihre Frauenärztin so interessant, dass sie nach den Läufen dann immer bei ihr in der Praxis vorbeischauen sollte.
Und vorbeilaufen, oh Mann.
Und die Fruchtblase platzt dann auch sich beim Volleyballtraining. Und sie gebärt dann eine Tochter. Als der Vater des Kindes dann nach Australien geht, entscheidet sich Schuki, ihm hinterher zu reisen. Und in Australien wird sie Englischlehrerin als deutsche Muttersprachlerin. Verrückt.
Und allerdings.
Ihr Traum als Kind, rumzureisen, wird am Ende also doch wahr. Also nicht so, wie Schuki das dachte, aber vielleicht sogar besser, weil sie jetzt eben als freie Person reisen kann. Und obwohl ihr Leben in der DDR ihr viel abverlangt hat, hat der Widerstand sie dann auch gestärkt.
Ich meine, ich bin ja immer gegen die Wand gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Immer. Ne, ob das in der Schule war, ob das im Studium war, ob dann später im Beruf. Es waren immer Hindernisse da. Und ich habe immer gedacht, wer bin ich denn? Ich bin ein ganz kleines Licht hier. Ich bin völlig unwichtig. Ich will keinem wehtun. Ich will keinen umbringen. Ich hatte auch nicht irgendwelche Umstürzgedanken. Ich wollte einfach nur meinen Weg irgendwie durch dieses Regime rausführen. Aber ich habe tatsächlich Hass gehabt, richtig Hass. Aber dieser Hass hat mich tatsächlich am Leben gehalten. Also dieser diffuse Hass, nicht auf Menschen, auf alles, auf das System, auf meine Direktoren und solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Motivator, um Dinge zu überleben, glaube ich.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber das macht das Leben ja aber auch trotzdem vordergründig nicht so besonders einfach. Hast du den Eindruck, dass sie bis heute diese Art Freiheitsdrang immer noch hat?
Ja, sie geht immer noch über Grenzen. Also so, sie ist jetzt ja 64 Jahre alt, treibt immer noch Sport, sie fährt auch Rennrad und da wurde sie schon mehrfach von Autos überfahren. Und sie übersteigt eigentlich immer dann die Vorstellungen, die man von einer 64-Jährigen hat und das führt zu Problemen eben, aber das Laufen hat sie auch irgendwie immer in Teufels Küche gebracht. Also es ist ja nicht nur so, als hätte sie das in ihrem Leben, irgendwie ist ja kein Lebensretter gewesen, sondern sie hat es irgendwie so gebraucht zum Überleben. Und ich finde auch dadurch, dass das Regime ihr gegenüber halt so hart war, hat es sie dann auch irgendwie zu so einer harten Kontrahentin gemacht. Wie sie ja selber sagt, so sie wäre ja sonst glücklich gewesen in der DDR.
Sie wäre wahrscheinlich sogar da geblieben, meinst du?
Ja, ihre Eltern zum Beispiel, die waren ja regimekritisch, aber eben gar nicht so, dass die je geflohen wären. Also ich glaube, das Regime macht sich auch immer die ärgsten Feinde selber. Da muss ich jetzt auch irgendwie dran denken, wenn man an andere Regime denkt, so ja, also man bringt das Volk dann natürlich so sehr gegen sich auf, dass die dann irgendwann keinen Bock mehr haben.
Und Lena, wenn du jetzt diese Geschichte auch nochmal gerade hier so erzählt hast, was würdest du sagen, was hat dich am meisten an Schuki beeindruckt?
Ich würde sagen, dass das, was mich am meisten beeindruckt hat, war eben ihre Stärke und herauszufinden, was sie tatsächlich dazu bewegt hat, immer wieder Nein zu sagen. Und ich glaube, das habe ich immer noch nicht hundertprozentig beantworten können, weil es eben schon diese Mischung ist aus Standfestigkeit, moralischer Standfestigkeit, aber eben auch diesen Willen zu provozieren. Ich glaube, das ist bei ihr, bei Schuki beides. Die ist einfach so eine sehr starrsinnige Person, eben bis heute noch.
Läuft sie eigentlich bis heute?
Ja, sie läuft immer noch. Also sie hatte eben Unfälle und musste sich wieder so ein bisschen an das Laufen herantasten. Aber jetzt hat sie so eine sehr gesunde Beziehung zum Laufen entwickelt, weil es ist kein Beruf, also kein Mittel zum Zweck. Also sie läuft trotzdem professionell. Es hält sie fit, auch mit 64 noch.
Ich habe jetzt so meine Formel gefunden, 2-3 Mal in der Woche. Ich darf nicht zu viel laufen. Ich muss mindestens 2 Tage Pause machen, auch wenn ich gerne bei so einem Wetter jeden Tag laufen würde. Und ja, ich würde vielleicht gerne mal 5000 Meter auf der Bahn laufen, wenn ich 65 bin. Ich werde nächstes Jahr 65. Das ist eine neue Altersklasse. Und dann guckst du dir die Zeiten an, denkst du so, die kannst du auch schaffen, aber in einem Jahr wird man auch nicht schneller.
Sehr niedlich, Schuckis Pläne fürs kommende Jahr. Lena Fiedler hat uns die Geschichte von Schucki mitgebracht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wenn du sie das nächste Mal siehst, grüß sie sehr herzlich. Wir drücken die Daumen für alle Läufe, die da kommen.
Das mache ich, danke.
In unserer anderen Plus-1-Folge, da geht es diesmal lustigerweise auch um einen Menschen, der gerne läuft. Matthias Thieme ist unser Gast. Das ist der Vater von 4 Kindern, ein Mann, der sich sehr, sehr einsetzt für die Rechte seiner Kinder und der das Laufen tatsächlich nicht als Profession, aber als angenehmen Ausgleich zu seinem sonstigen, doch sehr aufreibenden Leben betrachtet.
Es hört sich vielleicht jetzt für manchen alles total stressig oder auch irgendwie depressiv oder so an. Das hat aber zum Teil auch was sehr Lebendiges, ne? Also, und das ist auch befriedigend, das ist auch schön einfach, ne? Also dann zu merken, man kommt da voran. Und es gibt halt auch im Alltagsleben mit solchen Kindern unglaublich viele schöne Dinge, ja, die einfach wie große Geschenke vom Himmel prasseln sozusagen und ja auch zusätzliche Kraft entfalten können. Ne?
Hören Sie unbedingt rein in diese andere Folge. Ich bin Gesa Ufer und verabschiede mich an dieser Stelle. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redakteurin war Anne-Sophie Schmidt, Technik Jan Fraune, Producerin Julia Eickmann.